In dieser Folge zu Gast ist Florian Arndt. Florian hat mit Sons of Motion Pictures Mitteldeutschlands größte Filmagentur gegründet. Und ja, sie betreuen Kunden wie Warner Brothers, Microsoft oder auch BMW. Und ja, wir sprechen über seinen Weg hin vom Filmemacher zum Unternehmer, der sehr spannend war. So viel sei schon mal verraten. Und generell, wie denn ein kreativer Kopf wie er das Unternehmertum für sich definiert und auch Tag für Tag umsetzt. Sehr viele spannende, auch teilweise für mich neue Einblicke dabei. Wir sprechen auch über KI-Themen, weil da hat er eine ganz besondere und spezielle Expertise. Das heißt, freut euch drauf und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen bei Cash & Cappuccino, der Unternehmer-Podcast von Shutter Capital. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, Florian, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich sehr auf die Folge mit dir. Lass uns doch gleich mal starten mit deiner Vergangenheit. Also wie ging es bei dir los? Was hat dich zum Unternehmer gemacht? Lass uns teilhaben, so früh du möchtest. Und ja, schieß mal los.
Tja, es begann alles mit meiner Geburt.
Und ich habe ja gesagt, so früh du möchtest, ne?
Also so. Ja, wir können mal vorspulen um 11 Jahre. Also da habe ich in Thüringen, ziemlich genau in der Mitte Deutschlands, in Mühlhausen, angefangen Filme zu machen. Also so richtig furchtbare, peinliche Filme, die bis heute kaum jemand kennt. Also ich glaube nur eine Handvoll, alle, die mitgemacht haben. Plus jeder hatte noch ein Plus eins. Wir haben uns versprochen, den Film aber nie zu zeigen. Und der hatte den passenden Titel, der ultimative Katastrophenfilm. Und ja, der Name war Programm. Und daraus wuchs aber eine extreme Leidenschaft, dass wir ganz, ganz viele Filme gedreht haben. Also mit 14 dann so den ersten 90 Minuten. Klar, was man halt so macht in Thüringen. Also wenn man die strengen Winter bis dahin überlebt. Und so konnten wir dann tatsächlich vor 200 Erwachsenen Eintritt verlangen, um sich das anzuschauen. Und nur ein einziger ist dabei eingeschlafen. Meine Theorie ist, es ist der einzige, der den Film wirklich gesehen hat. Und naja, da die DVD aber früher zu Ende war, gab es nur 80 Minuten. Und das war verrückt, das weiß ich noch. Dann war es auch gar nicht schlimm. Also ich bin dann einfach aufgestanden, habe einfach noch die letzten 10 Minuten erzählt. Es ging ja nur um die Geschichte und gar nicht so sehr um den Film an sich. Und so konnten wir quasi dann alle erlösen etwas früher. Und das war irgendwie so der Start mit viel Aufmerksamkeit, auch viel Presse drumherum und so, was eigentlich verrückt war. Aber wir hatten es echt so mit bis zu 60 Jugendlichen in der Spitze, die wir eben dann in den Sommerferien Filme gedreht haben. Und hatten dann auch echt Merch und DVDs und vorige Filme und so ganz groß Filmteam-T-Shirts, wo Team immer dick gedruckt war. Das war uns immer sehr wichtig. Und hatten sie den Slogan, alles ohne Erwachsene. Und das ist uns auch ja gelungen bis zur Volljährigkeit. Und so haben wir dann 300 Amateurfilme gedreht. Natürlich dann auch Auftragsproduktionen. Also mein erster großer Deal war für ein Autohaus für 20 Euro. Gab es dann einen Werbefilm für den Citroën C4. Das weiß ich noch. Der lief dann dort auch im Dauerschleife. Und ja, dann hatte man aber auch größere Produktionen. Also für die Stadt irgendwelche Geschichten. Und naja, dann nach den Filmen folgte dann der erste Nachwuchsfilmpreise, so mit 16, von so einem szenischen Kurzfilm. Der hatte das Thema Depression und Bipolarität und so und Schizophrenie. Das war ein bisschen verrückt. Und dann 2 Jahre später gab es dann zum Abi letztendlich einen Dokumentarfilm, der hatte dann die ersten 25 Filmpreise weltweit gewonnen, auch die Profiwerke und das Prädikat besonders wertvoll. Und die Leute dachten dann einfach, ich sei alt und hätte studiert. Dabei hatte ich nur Abi und Seepferdchen und Führerschein mit Begleitperson. Genau. Und das war dann der Start, weil der Film das 100-fache eingespielt hatte von dem, was er gekostet hat. Wenn ich jetzt die Personalkosten mal nicht mitzähle, weil die Miete bei Mutti war günstig. Und so hat der Film dann unerwartet ja Startkapital gegeben, sodass ich dann mit ein paar Freunden als Wirtschaftsflüchtlinge dann nun in Leipzig sind wir dann 2014 umgezogen. Und dort haben wir dann die Filmagentur Sons of Motion Pictures gegründet. Die Filmfirma, die heute im Prinzip ja alles dreht, also alles außer Pornos. Das tut mir leid, Matti. Das
ist immer wichtig noch dazu zu sagen, ne?
Genau, haben wir leider nicht im Angebot.
Sind die Jungs von damals, also oder auch natürlich Mädchen, mit denen du damals auch in der Schulzeit schon mit sehr viel Leidenschaft, natürlich in den Ferien, da gehört schon noch einiges dazu, ne, wenn man das in den Ferien opfert. Sind denn einige davon heute noch mit dabei?
Das ist verrückt, tatsächlich. Also es sind immer noch 4 Überzeugungstäter anwesend. Und du warst schon richtig mit deiner Vermutung, wir heißen Sons of Motion Pictures. Das liegt einfach daran, dass wir einfach 5 Männer waren, die es gegründet haben. Also ja, gut.
Ich wollte sie jetzt nicht voraussetzen, ne? Aber ja,
okay. Nee, es ist auch nicht so gut gealtert, der Name, aber ich, ja, dieses Geschlechterbewusstsein aus Thüringen stammend hatte ich 2014 das nicht, als wir zum Valentinstag gegründet haben. Und das
kann man
aber
euch nachsehen, glaube ich. Das ist noch in Ordnung.
Ja, also wir waren halt einfach Jungs, die Kino machen wollten, deswegen Sons of Motion Pictures. So ist es halt. Aber inzwischen sind wir eben nicht mehr alleine. Wir haben inzwischen 50 Mitarbeitenden und unsere Frauenquote ist für die Filmbranche recht hoch. Also liegt so gerade bei circa 40%. Von daher ist es schon okay, würde ich behaupten.
Da kann man den Namen mit rechtfertigen, auf jeden Fall.
Ja, es ist wie es ist. Und ich meine, auch das Gründungsdatum Valentinstag war quasi purer Zufall, aber mit der Liebe zum Film natürlich hervorragend, aber hatte kein Kalkül an der Stelle. Und ja, dann ging das quasi immer noch aufbauend los, weil man muss wissen, ich habe ja faktisch ja dann keine Ausbildung und nichts in dem Bereich getan, weil YouTube mich großgezogen hat. Also es ist mit den Fotoapparaten, die dann so Kinoqualität filmen konnten, war ich quasi einer der ersten dieser DSLR-Generation. Und das Schöne ist, dass da wirklich mal der Hintergrund, Alter, Geschlecht, alles egal ist, sondern es ging nur darum, man macht gute Filme. Und okay, ich würde sagen, pünktlich sein und Sozialkompetenz haben, das war vielleicht auch noch relevant, um sich damit selbstständig zu machen. Aber selten, aber war, es ging aber wirklich um Filmqualität. Und das hatte sich dann durch die ganzen, ja, quasi 500 Drehtage aus dem Amateurfilmbereich, da hat man ja viele Fehler schon mal getestet, ne, das dann ausgezahlt. Und auch wenn ich dafür dann den Tanzkurs geschwänzt habe oder nicht teilgenommen habe und, ja, weiß nicht, kein Auslandsjahr gemacht habe, wie meine Mutter vielleicht wollte, aber so habe ich mich dann gleich mit meinem Hobby quasi selbstständig gemacht. Und das ist dann relativ schnell skaliert. Also wir waren dann zu viert zur Gründung und sind, nee, Quatsch, fünf, so rum, und sind dann den ersten Mitarbeitenden gestartet und waren dann am Ende des Jahres tatsächlich mit unserem Startkapital am Ende. Also wir hatten eine Sachgründung, 50% Technik, 50%, also 12.500 Euro Geld für die GmbH eben. Und naja, 3 Tage vor Weihnachten, das war, glaube ich, der 21. Dezember 2014, da war dann Ebbe. Also wir hatten exakt noch 24 Euro auf dem Konto. Und es war aber der Tag, an dem wir 2 ganz wichtige Kundentermine hatten, nämlich Produktion im Wert von 10 Monaten von unseren Fixkosten. Also da ging es um wirklich was. Das heißt, ein Auftrag von beiden hätte uns schon das Leben gerettet. Und der Clou ist aber, dass wir dann den ersten Termin hatten und der Kunde hat da so lange rumgefeilt, schon mal so, ah ja, es war Saxoprint aus Dresden, die hat einen großen TV-Spot geplant und dann meinen sie, wir melden uns dann bei euch dann nach Weihnachten. Und da war für mich klar, das geht nicht. Also nach Weihnachten. Also
entweder jetzt oder gar nicht, ne?
Ja. Genau, Weihnachten findet nicht statt, wenn ihr jetzt nicht zusagt. Und daraufhin habe ich die Hand ausgestreckt und gesagt, Herr Ackermann, also wenn Sie jetzt einschlagen, gibt es nochmal 5% Rabatt. Und das hat tatsächlich funktioniert und uns den Arsch gerettet. Geilerweise übrigens, die zweite Firma hat auch noch zugesagt. Und so war quasi nicht nur Weihnachten gerettet, sondern da gab es auch noch eine Geschenke, Prämie. Ne? Und genau, die Geschenke wurden größer. Und so hatten wir dann 10 Monate Vorlauf und konnten dann wirklich investieren, wachsen. Sind dann innerhalb von 3 Jahren zur größten freien Filmproduktion hier in Mitteldeutschland herangewachsen. Gut, jetzt kann man sagen, ist auch nicht schwer in Mitteldeutschland, ne, wenn man jetzt mal die Staatsbetriebe wegnimmt von den Sendern oder so. Aber das, ja, hat er dann eine Fusion mit sich. Also wir sind da mit einer Animationsfilmfirma zusammengegangen, mit dem wir damals diesen großen Auftrag gemeinsam gewonnen haben in Co-Produktion. Und das hat sich so gut ergänzt, dass wir dann einfach Realfilm und Animation verbinden konnten, dass wir dann uns nochmal verdoppelt haben innerhalb von einem Jahr. Und es hatte auch Wachstumsschmerzen, keine Frage. Doch hatte das zur Folge, dass wir dann eben, ja, jetzt knapp 50 Leute sind und inzwischen sich noch 60 weitere Filmpreise dazugesellt haben. Und wir auch in 2 Sitz jetzt in München eröffnet haben, beziehungsweise wir hatten auch 5 Jahre lang in Coburg, das war unser Anlanden im Goldenen Süden. Also erstmal Franken, dann Bayern, genau.
Genau. Richtig, von Franken nimmt man Bayern einfacher aus ein, ja.
Ja, das ist ja, für mich ist das noch Ostdeutschland, weil die sagen nur auch 3/4 und Viertel. Jetzt will ich mich nicht unbedingt machen bei dir als Nürnberger.
Alles gut, alles gut.
Weil ich meine, so mental geht da noch einiges zusammen, ja. War mein Eindruck.
Wir kriegen die Transferleistung schon hin mit Viertel vor, ne, halt nach, wie auch immer.
Ja, ich find's auch immer witzig, weil ich meine, dann, weißt du, hast du das bei so einem Biergespräch und dann sage ich, ach so, deine Bierflasche ist gerade 3/4 voll oder wie darf ich das verstehen?
Ist richtig, ja. Ja, ein paar Eigenheiten gibt's ja schon, die man, ja, auch komisch bewerten darf. Jetzt ist ja euer Erfolg nicht von ungefähr und der gibt euch auch ein Stück weit recht, was die Entwicklung angeht, ne? Also ich bin sicher,
als ihr auf Holz.
Ja, sehr gut. Ich hier auf meinem Schreibtisch. Auf jeden Fall, jetzt, was würdest du so als den krassesten Punkt bezeichnen, den ihr durchgemacht habt oder durchmachen musstet in dieser ganzen Entwicklung? Also war es die Kundenseite, war es eure interne Aufstellung, also wie ihr produziert, wie ihr Filme macht und euer Handwerk versteht? Also was war so, wo du sagen würdest, der größte Entwicklungsschritt in dieser Zeit von eurer Gründung bis dann eben zu der doch jetzt mittelständischen Firma, die ihr seid?
Also da gibt's, glaube ich, 10 Geschichten, die mir sofort in den Kopf schießen, aber das wäre da quasi ein Tiefpunkt nach dem anderen. Ich fange mal an mit einem krassen Schlüsselmoment, der eigentlich was sehr Schönes hervorgebracht hat und das war im 3. Geschäftsjahr, dass ich einfach unglaublich viel gearbeitet habe, wie wahrscheinlich jeder Gründer, der was reißen will oder Gründerin. Und im 1. Jahr habe ich dann tatsächlich, ja, auch mal den Krankenwagen gerufen und war dann auch mal in der Notaufnahme. Also da dachte ich mich kurz, ich hätte einen Herzinfarkt. Wusste ich noch nicht, dass man das als Mann unter 30 in der Regel nicht hatte, aber gut, ne, stellte sich später raus, ich hatte im linken Arm Muskelkater vom Squash spielen, weil ich mal mit links gespielt habe. Animo vergessen, war ich ein bisschen gestresst. Und dann habe ich mich quasi wieder selbst entlassen aus dem Krankenhaus, dann morgens um 6, nachdem ich dort einfach, ja, neben dem betrunkenen Obdachlosen dort mich eingefunden hatte. Und ich sag mal, als ich dann so in Hausschuhen nach Hause geschlappt bin, das war im Sommer, also ich wohnte da irgendwie nur 500 Meter entfernt zum Sonnenaufgang, da dachte ich, vielleicht sollte ich mal ein bisschen nachhaltiger wirtschaften. Und ja, habe dann etwas später im Sommerurlaub mal mein Ladekabel vergessen für mein Handy. Und das war für mich als Workaholic eigentlich ein Riesending, keine Frage. Und das Schöne ist, in dem Campingplatz gab es keinen Ladekabel als Ersatz und so hatte ich dann eine Woche keinen Empfang und bin dann erst in der, irgendwann später zur nächstgrößeren Stadt mal gekommen und da konnte ich dann anrufen bei der Firma und habe gesagt, ey Freunde, tut mir leid, dass ich hier nicht erreichbar war, ich weiß, Katastrophe, und dann entgegnete mir mein Geschäftspartner, ach so, du warst nicht erreichbar, und die haben das quasi noch gar nicht notiert und da ist mir so klar geworden, dass man sich einfach, weiß ich nicht, jetzt, ich will jetzt nicht sagen als deutscher Unternehmer oder als Mann oder so, aber also ich zumindest habe das für mich, ne, da einfach zu wichtig genommen und dachte, okay, das hängt ja alles an mir und so. Weil man natürlich irgendwie auch als geschäftsführende Person dort sehr weit vorne irgendwie so als Gesicht ja auch für sein kleines Unternehmen zu Beginn steht. Und dann hatte ich aber die Erkenntnis, es ist Quark. Also ne, das ist ja auch im Rudel erlegt man das Mammut. Ah, ich sag's nochmal falsch rum. Nee, doch, passt, ne? Ja.
Doch, macht Sinn.
Und wir hatten ja auch schon damals bei der Filmfabrik Mühlhausen mit unseren 60 Jugendlichen, da hatten wir auch schon immer das Wort Team dick gedruckt auf den T-Shirts, ne? Und also bei Filmteam. Und das hat sich dann eigentlich echt durchgesetzt, weil ich da eine Not-to-Do-Liste geschrieben habe und dachte, okay, was muss ich Florian Arndt denn wirklich selber tun? Und wenn man mal drüber nachdenkt, dass ich ohnehin in den ersten 5 Jahren immer nur gefragt wurde, ob ich der Praktikant bin, ja, weil ich eben mit 21 bartlos, wie ich so bin, dort gegründet hatte, dann wurde ich 5 Jahre gefragt, ob ich der Auszubildende bin. Und seit 5 Jahren, seit ich eine seriöse 3 vorne habe, also jetzt ne, seit 2 Jahren, werde ich eigentlich nur noch gefragt, wann mein Vater die Firma gegründet hat. Und das ist inzwischen witzig, ja, aber in den ersten Jahren war das natürlich nicht von Vorteil. Und deswegen dachte ich, okay, ich muss nicht eher in Nürnberg auf die Messe, weil die Leute ja eh immer denken, ich bin hier nur der Regieassistent. Und so habe ich dann 80% meiner Aufgaben abgegeben. Also ich habe notiert, was mache ich, und dann ganz viel abgegeben und habe meine Mitarbeitenden gefragt, worauf sie Lust haben, und habe im Prinzip die Geschäftsführung quasi ganz zahlreich verteilt. Das wurde von den damals 20 Leuten, ich würde sagen so 15 haben es extrem gut angenommen oder haben es angenommen, haben auch ein paar Aufgaben übernommen, und so 4, 5 haben sich richtig reingehangen. Das war so, ja, unser späteres mittleres Management. Und ich hatte da wirklich dann nur noch eine kleine Auswahl, also noch vielleicht noch 20% oder so selber. Und das Krasse war, dass ich mit dem Unternehmensslogan You are the Boss als interne Kommunikation das ausgedruckt an die Wand geklebt habe zur Mittagspause, wo es jeder sehen konnte bei uns im kleinen Kinosaal, und habe dann gesagt, that's it, ne? Also habe dann noch geguckt für die Strategie und ein paar Banden definiert, aber wirklich sehr, sehr offen gelassen. Und jetzt wird's richtig verrückt. Ich habe dann innerhalb von 3 Monaten haben wir unseren Umsatz verdreifacht und den Gewinn verfünffacht, ja? Weil der Flaschenhals Geschäftsführung nicht mehr da ist. Und das ist eigentlich so absurd, weil erstens, du bist als geschäftsführende Person dafür verantwortlich, dass du eben nicht, dass es einen Flaschenhals gibt und schon gar nicht, dass du es selber bist. Ja, und ich beobachte das aber bei mittelständischen Unternehmen bis 200 Personen immer, dass da meistens die Geschäftsführung der größten Stress hat, die meisten Termine. Und ja, und das ist bei noch größeren Unternehmen dann eben nicht mehr der Fall, ne? Weil anders geht's ja dann gar nicht. Und das war so eine Zufallserkenntnis, die mir extrem geholfen hat. Ich hatte ein halbes Jahr lang schlechtes Gewissen, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt weniger arbeite und mehr verdiene. Die Mitarbeitenden verdienen mehr, die Zufriedenheit war höher. Also es war wirklich Win-Win-Win, ja, für Firma, Leute und in dem Fall auch für mich als Geschäftsführer. Und ja, dieses schlechtes Gewissen habe ich irgendwann abgelegt. Und also man muss dazu sagen, ich habe da nicht mehr 90, sondern in Anführungszeichen nur noch 60 Stunden gearbeitet. Ja, ist.
Und vielleicht ein bisschen andere Sachen gemacht. Ne? Man kennt ja diesen Ausdruck, eher am anstatt im Unternehmen zu arbeiten. Ne? Das sagt dir bestimmt auch was. Und ich glaube, dass du da wahrscheinlich oder ihr als Gruppe schon auch irgendwie gute Fügung hattet und etwas Glück und auch, ja, das euch dann auch irgendwo gefunden hat, hoffentlich und wahrscheinlich auch verdienterweise, weil du brauchst doch die Leute, die Lust darauf haben, ne? Also eure Mitarbeiter mussten genau auch diese Eigenverantwortung übernehmen wollen. Du kannst ja dann auch am Ende keinen zwingen, ihr müsst jetzt mehr machen und ihr dürft euer Boss sein. Für manche ist Verantwortung Druck, und für andere ist eben diese Verantwortung, die ihr dann abgebt und die ihr denen quasi ermöglicht, auch dann, ja, Teilverwirklichung vielleicht. Also da hattet ihr hoffentlich genau da die richtige Ansprache, und ja, der Outcome zeigt es ja.
Also das ist es eben, dass die Leute auch Bock hatten, was zu bewegen, und das so Teil der Kultur war. Gerade hat das ja auch ein bisschen Startup-Feeling, wobei der Begriff Startup war da noch nicht so ein großes Ding. Also ich würde sagen, wir waren halt ein Jungunternehmen und war ja auch irgendwie aus dem rollierenden Geschäft, was wir mit der Filmfabrik quasi schon hatten, wenn auch anders. Und ja, es ist so, dass die Nachteile wirklich nur waren, wenn sozusagen dann, weiß ich nicht, so krasse eigene Entscheidungen getroffen worden sind. Also keine Ahnung, wir haben zum Beispiel Dienstleister für sehr viel Geld eingekauft, weil sie gesagt haben, so eine sozialen Ader, so, ja, wir wollen doch die Leute alle gut bezahlen und so. Ist auch richtig, ne? Ist halt im Kapitalismus natürlich nur nicht immer von Vorteil, wenn man dann ungefragt den Dienstleister mehr Geld überweist. Das waren dann so ein paar Punkte, wo ich dachte, ja, kannst du ja machen, aber mach vielleicht das auch gerne mit deinem Geld und nicht das mit dem Geld der Firma. So, dass wir da vielleicht noch einen Sweet Spot finden mussten. Oh Gott, das klingt so richtig Dagobert Duck-mäßig, aber so meine ich es gar nicht. Es war einfach nur so, ne, wir hatten da auch wirklich, ja, einfach auch ein, zwei sehr, sehr überengagierte Kollegen, die vielleicht da übers Ziel hinausgeschossen sind, so will ich mal sagen. Weil es liegt ja auch gerade in den künstlerischen Berufen, wir sind nun mal eine Filmfirma, da hat das mit Geld und Verhandeln ist jetzt nicht auf Platz 1 in der Regel, ne? Aber es gehört nur einfach dazu, professionell zu sein, weil professionell bedeutet ja erstmal nur, du wirst bezahlt. Und ja, dass das dann nachhaltig ist, da haben wir dann noch ein bisschen, in der Strategie nachjustiert, habe ganz viel in Weiterbildung auch gesteckt. Wir hatten dann auch in Kommunikation und in Producing dann in dem Fall dann uns ExpertInnen von außen geholt. Und nun ja, das hat dann einfach ein paar Freiheiten ergeben und ich konnte mir dann aber die Projekte aussuchen, beziehungsweise ich bin ja, habe diese Firma ja gegründet, um Regie zu führen. Also das war ja, ist ja schon immer mein Ding. Und daher hatte ich jetzt nicht so vor, dann, weiß ich nicht, einen Exit zu machen und dann Guten Nacht, Johanna, sondern wirklich dann eben mir die schönen Projekte rauszusuchen. Und das ist dann über die Jahre hinweg, weiß ich nicht, irgendwann hatte ich auch eine Assistenz und so konnte ich da viel optimieren, sodass das dann eher zum, also schon im Unternehmen arbeiten, aber an den Stellen, wo ich möchte und wo es der Firma wahrscheinlich auch am meisten gut tut. Ja, das war dann quasi so ein Schritt. Und jetzt bin ich noch einen Schritt weitergegangen und baue gerade den Zweitsitz in München auf. Also ich habe gerade habe ich noch niemanden erzählt, weil es super frisch ist. Es ist quasi Entscheidung erst wenige Wochen alt, dass ich jetzt die Filialleitung in Leipzig abgegeben habe. Ich meine, wir sind jetzt im 11. Geschäftsjahr. Also es ist schon nochmal ein ganz großer Schritt gewesen für mich auch, da irgendwie loszulassen. Aber ich merke auch einfach bei knapp 50 Leuten, weißt du, bist nicht mehr mit allen befreundet. Das ist mathematisch, faktisch gar nicht möglich. Aber andersrum helfe ich gerade dem Unternehmen am meisten, indem ich eben, ne, wir haben Mitteldeutschland ein bisschen durchgespielt. Hier ist auch viel nichts, muss man sagen. Ne? Guck mal auf die Karte, wo die DAX-Unternehmen sind. Die sind halt hier nicht. Ne? Da musst du schon Richtung Goldenen Süden oder NRW. Also das ist eh der Punkt, wo wir unglaublich viel produzieren. Durch den Zweitsitz in Coburg hatten wir dann ganz viel für Prose und Immowelt in Nürnberg zum Beispiel auch viel gedreht. Und generell in Nürnberg sehr viel. Das ist ja auch eine tolle Stadt mit wenig bis, ja, keinen großen Filmfirmen. Das heißt, da kommt die eigentliche Konkurrenz da oder die Marktbegleiter kommen dann eigentlich aus München, Köln und Hamburg, Stuttgart. Und da muss man sagen, da ist Leipzig nicht nur noch näher dran, sondern auch einfach bei, ne, hier in meinem Podcaststudio, wir zahlen hier 6 Euro auf einen Quadratmeter Miete. Warm,
das ist
in einer teuren Gegend. Ja.
Wo seid ihr, wenn ich fragen darf? Ich habe ja selber ein paar Jahre in Leipzig gelebt.
Wir sind in der Superstadt, also eigentlich nichts schön. Günstiges. Also kommt jetzt drauf an, ne? Aber für die Nürnberger oder Münchner ist das natürlich ein Ding. Erfahre ich gerade ganz hart, jetzt wo ich gerade eine Wohnung in München suche und denke mir, alter Schwede, also für dieses Einzimmer-Drecksloch wurde mir hier gerade ohne Witz vor 3 Wochen eine 5-Raum-Wohnung neben dem Büroangebot mit 2 Balkonen. Also
das ist
schon nochmal,
ja,
ist eine andere Welt, aber macht den Film nicht besser, ne? Die Miete zahlen, deswegen werden wir die Produktion auch nicht verlagern, da wären wir irre, weil wir hier andere Kostenstruktur haben, aber die Fahrtkosten sind nicht so relevant und bei Animationsfilmen spielt es gar keine Rolle. Deswegen produzieren wir auch sehr viel für Warner in Köln zum Beispiel. Und ich schiede natürlich auch gerade ein bisschen auf die Bavaria, Konstantin-Film und so, also echte Filme. Und natürlich auf Werbung, also wir machen ganz viel im Recruiting-Bereich, Werbespots, Imagefilme. Dort haben wir eben auch, ja, Referenzen aus der Stadt Köln oder so, wo man dann so fliegende Wale am Himmel sieht. Das hat extrem gut funktioniert, weil es eben, ja, Geld bedeutet ja einfach, man hat ein bisschen mehr Zeit, ne? Also ich fahre jetzt keinen Sportwagen oder so, da habe ich gar keinen Bock, kein Verständnis für als Unternehmer. Aber wir haben das dann eben auch gerne in die Produkte investiert. Als Referenzen letztendlich, weil ich eben auch Regisseur bin, also das ist jetzt so im 11. Jahr, fragt man sich dann schon, hätte man nicht einfach nur ein höheres Gehalt haben sollen oder nicht, ne? Aber ich muss sagen, nee, also mich interessiert halt einfach Filme machen so.
Genau, es kommt auch auf andere Dinge an und Erfüllung zu finden, Verwirklichung zu finden und eben auch, ja, ein Stück weit Leidenschaft zum Beruf zu machen, ne? Was ich ja bei dir auch stark spüre, dass du Spaß daran hast, dann bist du gut, hast du noch mehr Spaß, du wirst noch besser, das ist am Ende, ja, wird man dann ein Stück weit unaufhaltbar. Jetzt hast du ein Stück weit die Entwicklung angesprochen und gesagt, wie ihr da eben zu dem geworden seid, was ihr jetzt seid. Seit wann würdest du so von deiner Selbsteinschätzung her sagen, seid ihr auf dem Niveau, wo du sagst, eigentlich viel höher geht's nicht mehr? Wir können mit allem mithalten, ne? Ist ja auch mal so ein Thema, was ich auch oft sehe, ne? Dass das so ein Niveau gibt, wo man weiß, an sich ist man jetzt ja schon im obersten Segment angekommen. Also wie lange ist das her? Wann ist das bei euch so eingetreten, wo du für dich auch erkannt hast, von den Mitarbeitern her, von eurer Technik, von eurer Art und Weise, wie ihr euch gebt und wie ihr auch arbeitet? Mhm. Auch natürlich deine Qualität und eure als Geschäftsführer, was man auch irgendwie erst lernen muss, ne? Das wird ja einem auch nicht geschenkt, mhm. sondern ist ja auch ein Handwerk in einer gewissen Weise. Ja, seit wann ist das so, würdest du sagen?
Ja, gar nicht. Also, weil man ist ja nie fertig und das ist ja auch immer die Frage, wonach bemisst man das? Also klar, wir haben schon irgendwie festgestellt, dann so nach 3-4 Jahren, okay, Mitteldeutschland hat man so ein bisschen die ältere, etablierteren, ja, Marktbegleiter quasi, ja, also eingeholt ist echt relativ, wonach bemisst du das? Anhand der Größe der Leute oder des Umsatzes oder anhand des Filmpreises oder der einzelnen Filme, das ist ja gerade in der Kunst schwer vergleichbar. Deswegen, da würde ich gar keinen Vergleich wagen. Aber man hat schon festgestellt, dass sozusagen gerade bei den größeren Projekten, auf die wir Lust haben und wo wir auch hingearbeitet haben, da dann man in Ausschreibungen dann eher mit Jung von Matt und so Großagenturen dann plötzlich gelandet ist. Und
das ist dann, ja eigentlich auch dann ja. schon mal ein Ritterschlag ein Stück weit, dann auch ein Qualitätsmerkmal, glaube ich, wenn man...
Voll, also ne? genau, gerade der Kölner Imagefilm, der hat uns 2020 dann nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Der wurde dann auch mal in Branchenblätter veröffentlicht, der hat über 1 Million Aufrufe in mehreren Sprachen und hat auch in Cannes einen Werbefilmpreis gewonnen. Also das war für mich natürlich als Regisseur nochmal ein Riesending. Fun Fact, es war während Corona und es gab keine Veranstaltung vor Ort, also...
Einfach nochmal gewinnen jetzt, einfach nochmal
ja,
was
genau,
Gutes machen.
Aber das ist halt leicht gesagt, also...
ja, klar.
Passiert jetzt nicht jeden Tag, aber wir arbeiten dran. Ich würde ja auch gerne mit dem richtigen Film dann nochmal hingehen, ist ja gar kein Problem. So ein Oscar, deswegen heißen wir ja Sons of Motion Pictures, ja, wie die Academy of Motion Pictures, also das mit dem Oscar ist Gründungsziel. So verrückt das klingt, aber gerade in Zeiten von KI kommen wir der Sache deutlich näher, also... Da bin ich ja auch immer noch Newcomer in dem Bereich. Und genau das ist eben das Ding, wonach guckt man. Also ich habe schon früh angefangen, mich eher nach Londoner Filmfirmen zu orientieren und weniger jetzt hier, keine Ahnung, Leipzig Fernsehen zu studieren oder so. Ne, das ist ja dann auch, glaube ich, eine Sache, was für ein Selbstverständnis man hat. Und das treibt einen ja auch irgendwie ein bisschen an, als Regisseur irgendwie da immer zu gucken, wie geht's höher, schneller, weiter. Ich habe so ein paar Nischen gefunden, also komischerweise habe ich, also es hat sich eher so ergeben, aber ich liebe es, zum Beispiel Städtefilme zu machen für Kommunen und Landstriche, ja, also umso ärmer, desto besser, also wirklich Mansfeld-Südharz, ne, da haben wir mit Elsterglanz einen Spot gemacht, der hat einfach mal eine 3,5 Millionen Aufrufe mit 0 Euro Mediabudget, also und ich meine, das ist der viertärmste Kreis Deutschlands, weißt du, das ist so, da reizt mich ja richtig, also ich hätte zum Beispiel mal Bock auf Buchhaltung in der Stadtverwaltung, ja? Da hätte ich richtig Bock, weil du weißt, das wird safe der beste Film, der jemals gedreht wurde in diesem Bereich, so.
Das stimmt, ja.
Weil da gibt's nichts bis langweiliges Zeug auf YouTube und genau, das finde ich irgendwie nochmal so sportlich zu betrachten und dann Bildung und Hochschulen, Unis, das ist auch ein Ding, was ich sehr liebe, weil da hast, Bildung ist einfach das schönste Produkt der Welt, ne, das muss irgendwie cool sein für junge Leute in der Regel und ja, da habe ich keine Ahnung, vielleicht auch, weil ich nicht studiert habe, da so einen Hang zu, dass ich dann für die Hochschule Pforzheim zum Beispiel eine Kussszene in der Bibliothek gedreht habe, weißt du, wo die Leute auf YouTube wirklich gesagt haben, ich wünschte, studieren wäre hier so schön wie auf YouTube und so, also wo man dann so Begehrlichkeiten weg, wo ich mir denke, ja, so habe ich es mir als Abiturient vorgestellt und genau, das ist aber nur meine Handschrift und der Witz ist aber, das reicht nicht jetzt für eine Firma, ne, sonst wäre ich ja Solo-Selbstständiger, sondern wir haben dann eben 4 Regisseure und eine Regisseurin, die eben dann ganz spezielle, also ne, mein Kollege Roman macht ganz viel für RB Leipzig oder wir haben jetzt viel mit dem DFB zusammen gemacht, also Sport und Mode oder Parfüm, ne, das sind dann halt einfach, dass wir dann auch gucken, zu wem passt es am besten und das war auch so ein quasi Konkurrenzding, dass ich mal dachte, oh, weißt du, andere Regisseure und so, die sind vielleicht, die auch im Hause vielleicht hier mal einen besseren Film gemacht haben und dann habe ich aber gecheckt, nee, also das Ding ist, die Reputation hilft mir ja auch und weil wir im selben Hause unterwegs sind und das hat eigentlich eher diese Kollaboration, weil das waren ja mal Mitbewerber, die wir dann eben, mit denen wir fusioniert sind. Und das haben wir dann nochmal gemacht. Also wir sind mit Fabrikfilm, einer Recruiting-Filmfirma aus Ludwigsburg und Köln quasi die zusammengegangen oder ja quasi eingekauft und auch da wieder Synergien zusammengelegt. Und ich glaube immer dieser Gedanke, wenn du wirklich was reißen willst, machst du das nicht mit 4 Leuten in Mühlhausen. und streng genommen auch, ne, also Leipzig als Standort auch super, aber jetzt gehen wir eben nach München, weil wir feststellen, es ist cool, wenn man hier virale Filme für die Landstriche der Region produziert, aber die DAX-Unternehmen sitzen eben schon woanders und ja, so haben wir dann, kleiner Funfact, die letzte Werbespot-Kampagne von Wirecard zum Beispiel ja. in München produziert.
Aber ich glaube, ihr seid nicht schuld daran, was dann passiert ist.
Nee, also ich denke, wir haben maximal die Fassade noch ungewollt 2-3 Wochen länger aufrechterhalten, aber man muss schon sagen, es ist absurd, wie dass die 250.000 ausgegeben haben für einen Film, wo wir uns gefragt haben, wie soll sich das rechnen? Also die haben ja gar nichts gezeigt, die haben nur gesagt, Born Digital, ne, das war so deren Slogan und denkst, ja okay, und jetzt zeigte 3 Leute, die irgendwie digital groß geworden sind, aber was hat das jetzt mit euch zu tun? Also das war schon verrückt und wir waren 2 Monate vor der Insolvenzmasse, also war knapp, aber
Glück gehabt.
Klappt, hätte uns damals die Liquidität gekostet, also war 2019 echt ein Ding. Wir konnten das Material später an RTL nochmal verkaufen für eine Aufklärungsdoku. Ja, hab aber tatsächlich noch unveröffentlichtes Material entdeckt von Dr. Braun und dachte mir, krass, nochmal 7 Minuten, wo der darüber schwärmt, wie es so hingeht. Das ist noch unveröffentlichtes Material.
Kann man bestimmt immer was draus machen, ja.
Der Zug ist wahrscheinlich abgefahren, aber falls das jemand hört. Ja.
Ich glaube, das bleibt immer spannend. Da lege ich dir gerne unsere letzte Podcast-Folge ans Herz mit Dani Kraus von EPP hier in Nürnberg. Equity Protection Partners, die machen OSINT, das heißt Open Source Intelligence, weiß nicht, ob das dir was sagt. Es ist eigentlich Detektiv- oder Geheimdienstarbeit für Unternehmen und nicht für Staaten. Und krass. Da spricht er auch im Podcast kurz drüber, dass die auch Kontakt
klingt
hat mit
Wirecard. Illegal.
Ist es aber nicht, tatsächlich. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Nee, also die hatten dann damals auch Kontakt, als eben diese Short-Attacken kamen, ne? Das vermeintliche Short-Attacken waren sie am Ende nicht, ne? Financial Times Redakteure haben ja da was geschrieben und ja, man dachte, vielleicht wollen die dafür sorgen, dass der Kurs fällt. Haben sie auch, aber war ja zu Recht. Die Infos haben ja alle gestimmt im Nachhinein, hat sich das herausgestellt. Ja, und die hatten jetzt auch kein so gutes Bild gezeichnet von denen. Also Dani hat zumindest nicht so positiv drüber gesprochen, wie dann die Treffen abliefen und wie die so drauf waren. Aber ja, deckt sich ja mit dem, was du sagst. Da war viel Fassade wahrscheinlich und wenig
voll, Substanz. Also deswegen muss man auch sagen, also ne, wenn selbst, die waren im DAX, die haben die Commerzbank rausgekegelt. Also selbst wenn dort quasi auch so viel Scharlatanerie quasi existiert, dann ist das natürlich auch eine Gefahr im Unternehmertum, ne, dass man guckt, mit wem arbeitet man dort. Inzwischen, sage ich mal, sind wir in einer Position, wo wir uns auch ein bisschen aussuchen können, weil ich würde es jetzt gar nicht nur nach Seriosität abhängig machen, sondern manchmal ist es ja auch einfach was Zwischenmenschliches oder dass man das Gefühl hat, okay, das, also ich sag, wie es ist, einer von 100 Kunden ist ein Arschloch, ne? Also ich würde sagen, gute Quote.
Einer, und, ist okay, ja.
Ja,
ist
okay. Also genau, ich klopfe mal auf Holz, also ich hatte jetzt auch echt lange nicht mehr, aber ja, manchmal hast du auch einfach, ja, da so Machtgetriebenes, wo man denkt, so krass, hier geht's überhaupt nicht um den Film, sondern um, keine Ahnung, Druck von oben, Druck aus dem Konzern oder ja, oder um einfach fehlende Sozialkompetenz. Also ist ja manchmal eine Mischung aus mehreren. Aber grundsätzlich ist es schon, gerade wenn man es lange machen will, ne, also klar, wenn du jetzt sagst, ich will 3 Jahre was aufbauen, dann verkaufen, dann geht's vermutlich auch ohne Spaß. Aber ganz ehrlich, Arbeitszeit ist Lebenszeit und das hat schon Stromberg gesagt. Also wird's stimmen.
Wenn Bernd Stromberg das sagt, würde ich recht haben. Jetzt nochmal eine sehr spannende Sache, wo du vorhin eigentlich recht schnell drüber gegangen bist, was ich aber, glaube ich, für wert erachte, nochmal anzusprechen. Du hast nicht studiert. Das heißt, YouTube war dein Lehrer.
Ja.
Und siehst du das jetzt für dich eher als Vorteil? Also gerade auch, weil du eben ja sehr frei und unvoreingenommen an viele Dinge rangehst, auch wie ich dich jetzt kennengelernt habe, dann mit dem KI-Thema, vielleicht kommen wir da nochmal kurz drauf.
Ja.
Also siehst du das eher als Vorteil oder hättest du dir im Nachhinein gewünscht oder wünschst du dir immer noch, man bist ja trotzdem noch jung, wünschst du dir immer noch, da mal was zu unternehmen oder eben wünschst du dir was unternommen gehabt zu haben?
Ja, also ich sag mal so, meine Eltern fanden das am Anfang nicht so witzig, weil wir sind ja in Deutschland und so und ja, da also ich weiß noch, ich war 25, da hat meine Mama gesagt, Junge, aber du studierst dann schon noch, oder? Und dann habe ich gesagt, Mama, ganz ehrlich, ich verdiene so viel wie du und Papa zusammen. Ich habe 25 Mitarbeiter, wollen wir das vielleicht einfach mal ad acta legen, dieses Thema?
Endlich, ja, schon ein paar Jahre dann, ne, seit der Gründung.
Du, ich bin auch dafür, sollen Piloten und Chirurgen, sollen alle lecker studieren, das ist alles okay, ne? Ich bin nur der Meinung, dass dieses Privileg der Filmhochschulen, das Filmwissen zu haben, das ist vorbei. Also heute lernen noch die Führungskräfte von uns und das ist kein Witz von den 12-Jährigen auf YouTube, ja? Und gerade in KI, also ich habe meinen 15-jährigen Bruder hier angestellt, weil der weiß mehr, was Phase ist, was da gerade mit KI geht, auch in der Filmproduktion und Kommunikation im Allgemeinen und im Marketing und ja, das glaube ich, ist ein Irrglaube. In den ersten Jahren fand ich es natürlich schon irgendwie als Pressure, ja, da habe ich das so als Druck empfunden und habe die Urkunden irgendwie aufgehangen und irgendwie geguckt, dass die kein Foto von mir im Internet, mein Alter wurde rausgelöscht, ja, wir haben dann nur Fotos genommen, wo ich müde und alt aussah und ich hatte einen älteren Mitarbeiter, der ist 17 Jahre älter, der hat die wichtigen Termine von mir immer begleitet, ne, und die Leute dachten immer, also die haben nie gefragt, wer ist, weil es war für die klar, er ist der Chef und ich bin der Prakti, so. Und das Spiel haben wir gespielt bis zur Unterschrift, ne? So kam ich zu meinen ersten Auslandsdrehs vom Fraunhofer und so weiter. Und im Nachhinein eigentlich echt witzig, aber als wir dann so die erste Million Jahresumsatz hinter uns hatten, dann wurde aus dem Bug langsam ein Feature. Dann kam auch YouTube groß, ne? Und dann hieß es, Internet junge Leute, Film vielleicht auch Internet junge Leute. Jetzt ist es in Zeiten von TikTok eigentlich auch eher ein Vorteil, würde ich sagen. Das ist aber generell schön, weißt du, wenn du unterschätzt wirst, kannst du immer nochmal aufstehen und einen nachlegen. Auch bei meinen Keynotes. Also ich weiß, letzte Woche hat mich ein Veranstalter vom Namen und vom Foto her komplett rausgehalten und hat mich als Überraschungsgast angekündigt. damit, das war eine ganz große Schiffswerft in Norddeutschland, die, das waren auch alle solche Wikinger, ne? Also die waren alle so um die 50, mindestens 1,90 bis 2 Meter und ja, hatten auch eine ganz andere Statur als ich. Und da haben die natürlich am Anfang auch gedacht, naja, mal gucken, was das hier wird, ne? So, aber ab Minute 3 haben die den Mund nicht mehr zugekriegt. Und das war, wäre, also ich sag mal so, lieber so rum, als überschätzt zu werden. Und von daher muss ich sagen, wenn man sein Ego da einfach ganz schnell lernt, wegzunehmen und auch das schon wieder eher witzig zu finden oder das sich zu challengen und zu sagen, naja, pass auf, dann beweise ich dir jetzt mal, was Phase ist. Also das ist das eine. Und das andere ist ja auch, dass am Ende echt das Ergebnis zählt. Also es geht bestimmt nicht für alle Branchen, ne? Also in der Politik scheint das ja gar nicht der Fall zu sein. Aber wenn das mal rein von dem Film geht, du guckst irgendwas an, ob es sich berührt oder nicht, zu dem Zeitpunkt weißt du nicht, wer es gedreht hat. Und das ist das Schöne, die Filme sind unsere Werbung. Du kannst auf unsere Webseite gehen und dann siehst du, ist es Leipzig Fernsehen oder Hollywood oder irgendetwas dazwischen, ja? Und deswegen bin ich da recht entspannt inzwischen. Aber vor kurzem sagte mein Speaker-Trainer zu mir, es ist geil, dass du nicht studiert hast, weil deswegen hast du nie aufgehört, dich weiterzubilden. Und gerade in KI ist es natürlich ein Riesenthema, weil jeden Tag kommen über 1000 neue KIs raus. Es gibt aktuell über 5 Millionen verschiedene. Und ja, das hast du im Studium vor 2 oder 3 Jahren nicht gelernt. Und mal davon ab, ich glaube auch, dass du es nächstes Jahr im Studium noch nicht lernen wirst, weil bis Deutschland das drauf hat, ist ist wieder ein bisschen Zeit rum. Also zumindest, was ich da von meiner Freundin an ihrer Uni gerade so mitbekomme. Ich denke, ja, wild. Aber das heißt, das hat auch Vorteile, weil dieses lebenslange Lernen, ich weiß, es klingt wie Kalenderspruch 28, aber ich glaube, also ich kenne ja viele erfolgreiche Unternehmer in, ja, und die haben eigentlich alle eins gemeinsam. Die sind einfach verdammt neugierig, ne? Das ist es eigentlich. Also sie sind neugierig und die guten Unternehmer sind dann in der Regel auch noch relativ selbstreflektiert und selbstkritisch. Also, weißt du, wenn du keinen hast, der sagt, was scheiße ist an dir als Person oder ans Führungsstil oder was auch immer, das ist auch schwierig. Also ich glaube, dass so Fehlerkultur beziehungsweise Kritikfähigkeit, das ist, sagen zumindest andere, so einer meiner größten Stärke, und neugierig sein. Ich glaube, das ist schon die Kombination. Und verkaufen können ist natürlich, muss man sagen, egal was man macht, trotzdem relevant, ja, gerade im Kapitalismus, aber da ist es einfach nur gut, wenn man nicht schüchtern ist, ne? Also ich denke nicht, dass man extrovertiert sein muss, aber Schüchternheit hilft einem da an keinem Punkt, aber das drin ist, plus das Pünktlichsein. Ja, wir sind in Deutschland, da ist das ein Ding.
Verlässlichkeit ist ein ganz wichtige Tugend, ja.
Ja, genau, und einfach Deadlines einhalten und so. Und ich glaube, dann ist schon mal die halbe Miete drin. Und ganz ehrlich, also wenn ich das mit Seepferdchen schaffe, würde ich sagen, kann es grundsätzlich erstmal jeder schaffen, ja.
Nee, ein ganz wichtigen Punkt, den du gerade gesagt hast, ist das Thema Reflexion, sich selber immer wieder zu hinterfragen. Die Dinge, die man tut, wie man mit Mitarbeitern umgeht, wie man eben Probleme anpackt, das sehe ich oft bei Leuten, die vielleicht dann nicht so weiterkommen oder wo es ein bisschen schwierig wird. Als großes Problem, ne, das verlernt man vielleicht auch auf dem Weg, also wenn es einem zu gut geht und man irgendwie bequem wird in dem, was man ist und in dem, was man macht, dann kann das eben, ja, kontraproduktiv sein, wenn man ein Stück weit das vergisst.
Ja. Das ist ein Riesenthema, also ich meine, man sieht es ja oft auch bei Erben, ne, also das ist ja, gerade in Bayern scheint das mir so ein Ding zu sein, im Osten gibt es nicht so viel zu erben, deswegen kann ich das aus meinem Freundeskreis nicht so, aber ich sehe es gerade in München und denke mir so, krass, wenn Papa eine Wohnung und ein Auto hinstellt, dann hast du ja gar nicht die Notwendigkeit, nochmal was zu reißen. Also ja, das ist, also mag jetzt ein Klischee sein, aber ich kann es nur anekdotisch bestätigen, aber ich glaube, hungrig sein, und wenn man mal in die Biografien guckt von den Leuten, die wirklich was erreicht haben, die kommen interessanterweise alle irgendwie aus dem Dorf, aus einer Kleinstadt, also sagen wir aus einem ländlichen Raum und irgendwie aus einer unteren Mittelschicht. Ne? Also ich glaube, superarm ist auch schlecht dafür, ne? Aber ja, das ist, glaube ich, schon so ein Motor irgendwie, dass man auch einen Grund hat. Und ich kenne ganz viele, die gesagt haben, ich möchte bis 30 Millionär werden. Ne? Fun Fact, niemand von denen hat es geschafft. Also, weil Geld ist keine Motivation. Das ist ja auch nur irgendwie Energie. Ja, also damit kannst du dann wieder was bewegen. Deswegen interessiert mich Geld an sich nicht. Also was mich interessiert, oder eine Professorin sagte mal zu mir, die einzige Währung, in die Leute wie wir denken, ist Lebenszeit und Lebensqualität. Und das fand ich stark, ja, genau. In meinem Fall heißt es gerade, okay, ich habe lieber nochmal eine persönliche Assistenz, die mich sehr unterstützt in logistischen Sachen, als dafür, keine Ahnung, 300 Euro mehr im Monat zu haben oder 500. Und ne, weil du kannst es nicht mitnehmen. Und mein Opa hat immer gesagt, weißt du, wenn du jung bist, brauchst du Geld und hast keine Zeit. Und wenn du alt bist, hast du Zeit. Nee, Quatsch, hast du Geld, aber keine Zeit. Jetzt habe ich wieder falsch rum gesagt, oder?
Ah, oh, Mann. Nee, aber macht Sinn. Ich glaube, jedem sagt es, was der zuhört, was du meinst.
Ja, genau. Ihr wisst, was ich meine.
Ja, jetzt bist du ja mit mir hier bei Cash und Cappuccino. Und Cash oder generell irgendeine Art von Reichtum ist ja immer nur die Folge aus was, ne? Das, wie du es gerade eigentlich gesagt hast. du musst Spaß bei was haben, Leidenschaft, einen Mehrwert bieten, also musst du irgendein Problem lösen, ne, gerade als Unternehmer. Aber auch als Angestellter ist es ganz gut, wenn du Probleme lösen kannst. Und wenn du einen Mehrwert bietest und eben, ja, es schaffst, dass andere Leute dafür auch bereit sind, sind sie zwangsläufig, wenn du eben ein Problem löst, auch Geld zu bezahlen, dann wird das andere automatisch folgen. Du kannst gar nichts dagegen tun.
Aber da habe ich auch lange gebraucht, um zu verstehen, weil ich dachte immer nur, weißt du, wir machen einfach schöne Filme. Aber dass die Filme immer einen Sinn haben. Also im Recruiting geht es darum, wie viele Leute kommen dort rein. Und als Unternehmer weiß ich ja, das Invest muss sich lohnen. Und gerade bei einem Werbespot, wenn es dann um Sales geht, ja, oder beim Image halt so als weicher Faktor, der so ein bisschen beides abdeckt, dann hat das eine ganz klare Aufgabe. Und wir haben auch gemerkt, dass du kriegst zwar manchmal einen großen Deal einmal, aber die Kunden kommen nur wieder, wenn es sich wirklich gelohnt hat. Ne? Und jetzt sind wir im 11. Jahr, also ich behaupte jetzt einfach mal, dass die Zeit zumindest gezeigt hat, dass der eine oder andere muss wiedergekommen sein, sonst
die kamen wieder, schwierig. Ja. Ne?
Genau,
ja, weil und auch die Erfahrung, die Erfahrung bekommst du ja dann mit der Zeit, ne? Also dass du auch weißt, die Filme haben Erfolg, wenn wir das so und so machen. Das ist natürlich am Anfang ist eine gewisse Unsicherheit da, aber irgendwann ist die Erfahrung einfach schon groß genug, damit es dir auch ein Stück Sicherheit gibt. Wenn wir das so und so machen, wird es schon gut.
Voll, also es ist sogar eher eigentlich, dass gerade die Innovation jetzt am ehesten gefährdet ist, ne? Weil die Erfahrung ist klasse, aber jetzt bist du natürlich auch fünf vor, wir machen so, wie wir es immer gemacht haben. Und dafür feiere ich zum Beispiel auch immer unsere praktizierenden Mitarbeitenden, die hier für 3 bis 6 Monate dazukommen und frischen Wind reinbringen, weil das Geile ist halt auch in der Konzeptionsabteilung siehst, weißt du, wir pitchen so einem Unternehmen 3 Ideen. So, die haben eine Anfrage, die wollen irgendwas. Wir fragen dann oft, ist es wirklich das, was ihr wollt oder, ne, und was machen eigentlich eure Mitbewerber? Und danach schauen wir, was sind die drei besten Ideen? Und das Geile ist, dass der Kunde dort auch nie sieht, was kommt vom Praktikanten, was kommt vom Festangestellten, ne? Und es ist echt, also bei manchen Klassen, nennen wir es, hast du es auch, dass dann halt einfach da so ein Überflieger dabei ist, weil die Idee einfach geiler ist, weil der ist noch so richtig unbeschriebenes Blatt. Also ich glaube, es ist die Kombination aus Erfahrung und Unbedarftheit. Und wenn du selber als Person logischerweise irgendwann nicht mehr bringen kannst, weil man eben, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt über 1200, 300 Drehtage, da hast du deine Routine, die hilft dir ja auch irgendwie, um sicher zu bleiben, aber das zu kombinieren dann wieder, also wir haben zum Beispiel jahrelang darunter gelitten, dass wir ein junges Team waren, aber wir kannten nicht die Werbespots aus den 90ern. Und in Frankfurt für ein großes Unternehmen hätten wir fast für 300.000 Euro quasi einen Sparkassenspot aus den 90ern nachgedreht. Ja, und das kannte dann nur unser Dorfältester, wie wir ihn liebevoll nennen, und der hat dann nochmal die Hand gehoben. Und seitdem achte ich tatsächlich auch, dass unsere Teams sozusagen einen guten Mix haben zwischen alt und jung, damit das eben, ja, das Beste aus beiden Welten zusammenbringt. Genau.
Und was jetzt deine Firma betrifft, da habe ich natürlich ein bisschen Hintergrundwissen, aber würde mich jetzt freuen, wenn du ein paar Worte dazu sagst. Was sind jetzt so die größten Herausforderungen, die generell auch eure Branche betreffen werden? Aber wo gleichzeitig auch die größten Chancen drin liegen und wie versucht ihr oder du jetzt insbesondere als Geschäftsführer gemeinsam mit deinen Mitarbeitenden dagegen zu steuern und eben ja den Zahn der Zeit nicht zu verpassen?
Ja, das fragst du mich an dem Tag, wo Trump zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt wird.
Anderes Thema, aber auf jeden Fall ja ein geschichtsträchtiger Tag wahrscheinlich.
Ja, aber ich versuchte die Vorberichterstattung auszublenden, weil ich mir denke, okay, am Ende geht's hier ums Filmmachen und nicht um was ist auf der anderen Seite der Erde. Auch gleich ist natürlich vielleicht da kurzfristig irgendwie vielleicht ein bisschen die Rezession verstärkt. Also ich sag mal so, mittelfristig ist schon so, dass die Unternehmer gerade in Deutschland Lust haben auf Krise, ne, dass irgendwie alle sagen, oh schlecht, oh VW hat ein paar Leute entlassen. Als wenn das eine Überraschung wäre, das habe ich vor 10 Jahren im Fernsehen gesehen, wie der übers Google-Auto gelacht hat, der Winterkorn, und dann gesagt hat, oh nett, wer braucht das? Und ich dachte mir so, Diggi, ich bin nicht in deiner Branche, aber selbst ich erkenne, dass das die neue Revolution ist. Ja. Von daher dachte ich, krass, dass VW überhaupt so lange durchgehalten hat. Also das ist mein Take dazu. Aber ja, auch nach Regen kommt Sonne. Also ich denke, langfristig ist es wirklich die KI. Also wir haben in der Kommunikationsbranche, wollte ich also jetzt mal mit Marketing Recruiting ja auch mit einordnen, wo Bewegtbild eine Lösung ist, aber wir haben ja auch von Radiospots über Grafisches, also wirklich so alles rund um Medienerstellung sozusagen, weil du kannst es nicht mehr einzeln betrachten, auch wenn Film dort oft ein Leitmedium ist. Aber in Zeiten von Social Media brauchst du ja auch viel Masse. Und das KI ist eine Riesenchance. Also ich sag, dass du effizienter werden kannst, du kannst die Qualität steigern. Das ist Wahnsinn. Die Geschwindigkeit ist aber verrückt, ja. Also ich habe vor 2,5 Jahren angefangen, unsere Mitarbeitenden zu interviewen, wo macht ihr schon was mit KI? Ne? So, wollte einfach wissen und habe alle gesagt, bis Freitag habe ich eine E-Mail von jeder Abteilung. Und da war ich so geflasht, allein vom Soundbereich, ja, weil da gibt's eine KI, die hat unserem Unternehmen einfach mal letztes Jahr 75.000 Euro Kosten gespart. Und das ist eine einzige KI. Und nochmal, es gibt über 5 Millionen verschiedene und jeden Tag kommt 1.000 Euro raus.
Von welcher du sprichst, und ich habe sie sogar auch schon selber ausprobiert und war auch sehr begeistert.
Ja, sag mal.
Also danke für den Tipp. 11 Labs?
Ja, genau, 11 Labs, voll. Ja. weil wir eben den Job der Sprechenden dort ersetzt haben. Ne? Also du musst nicht mehr einen Sprecher, eine Kabine oder eine Sprecherin buchen, um dann Text einzunehmen und dann ist die im Urlaub oder ist erkältet und du kannst also auch mal nur ein Wort ergänzen. Ja, oder du kannst die KI trainieren auf die vorhandenen Dialoge, die es schon gibt und einfach noch ein paar Sätze hinzuschreiben. Also das ist für mich als Regisseur fantastisch. Also ich würde sagen, wir sind dem Oscar zwei Schritte näher gekommen. Auch die Internationalisierung, ne? Dass du mit einer KI wie Hey Jen ein deutsches Video aufzeichnest und kannst es dann internationalisieren in den 20 großen Sprachen. Hervorragend, gerade zum Thema Recruiting und so. Aber man darf nicht vergessen, dass es natürlich auch Berufe gibt, die damit schon obsolet werden. Und ich weiß als Geschäftsführer schon um einige Berufe, wo wir gerade im eigenen Unternehmen auch gucken, umzustrukturieren, mit Weiterbildung zu schauen, dass wir da nicht Talente verlieren. Aber es ist Fakt, dass da Berufe wegfallen, so wie das Beruf des Models aus meiner Sicht schon lange weggefallen ist. Das wissen halt nur noch nicht alle, ne? Also vor allem nicht die Models, aber auch Fotografie, ja, Fotografie ist, für Produktfotografie ist schwierig, würde ich sagen, oder alles, was so generisch ist, und deswegen als Regisseur finde ich es fantastisch und aufregend, als Unternehmer denke ich mir so, es ist die Flucht nach vorn, also ich habe dann alles stehen und liegen lassen, 3 Wochen lang mich nur darum gekümmert und jetzt kommt's, habe dieses Silo-Wissen an alle Abteilungen weitergegeben, weil ich wollte denen zeigen, Freunde, die Revolution startet gerade nicht nur in eurer Abteilung, ne? 6 von 8 Abteilungen bei uns sind enorm in Veränderung. Und dann hatte ich diese Schulung und dann dachte ich danach, das ist eigentlich so wahnsinnig, das würde ich auch, das müssen eigentlich alle wissen, die irgendwas am Computer mit Kommunikation, Marketing, Recruiting, Vertrieb oder ja, Organisation haben. Und der Clou ist, dass daraus eine neue Produktreihe entstanden ist. Also wir machen jetzt auch wieder kleineres Bewegtbild. Wir sind wieder eine Filmagentur für alle. Ne? Also man kann ja auch 4-stellig bei uns was kaufen. Klar, ne? Die coole Regie gibt's erst 5-stellig.
Vor allem deine persönliche deine Mitwirkung ist erst. Ne?
Ja, das stimmt. Das suche ich mir inzwischen auch aus, dass das wohl war. Oder 6-stellige Budgets haben wir auch. So ist nicht. Aber da muss man sagen, dass da KI zumindest einige Genre neu möglich gemacht hat. Gerade in der Animation ist ganz viel passiert. Aber ja, das heißt Veränderung. Also ich will gar nicht sagen, dass es was Schlechtes ist. Es ist genauso schlecht wie gut, schlecht und gut zugleich. Also, aber du kannst dir nicht mehr erlauben, dich auf dein Studium von vor 2 Jahren auszuruhen. Also zu glauben, dass das eine Grundlage ist. Also, ne, lass dir das von einem Abiturienten sagen, dass das Quark ist.
So. Nee, also das ist ja genau was ich auch an dir so bewundere. Das ist echt sehr spannend, dass eigentlich deine Branche genau mit davon betroffen werden wird. Also das ist ja...
Voll. Schon wurde vor 2 Jahren, würde ich sagen, ja.
Genau, und noch viel mehr wird und viele wahrscheinlich damit noch gar nicht so rechnen. Ne? Also dieses Internet wird sich nicht durchsetzen.
Aber ja, ich habe das Kanzleramt beraten im April dieses Jahres und an den Fragen habe ich erkannt, dass die von Digitalisierung reden und nicht von KI. Also
ja. Auch nicht jede Software ist gleich eine KI, ne? Das merke ich auch immer wieder. Also nicht alles, was schon als Software funktioniert, ist nicht immer eine KI.
Und man muss auch dazu sagen, es ist wie bei Teddy am Wühltisch, ne? Es gibt auch unglaublich viele KIs, die sind einfach richtig schrottig, die haben aber alle einen tollen Werbefilm. Kann man mal sehen, was ein toller Werbefilm so bezeugen kann. Aber am Ende musst du ja auch liefern und ich habe da über 2000 KIs getestet, quasi aus Berufszwecken mache ich das einmal die Woche, 4 Stunden Weiterbildung und hab dann einfach das einfach nur aus purem Erlebenstrieb, aber kleiner Funfact aus diesen Vorträgen und so haben wir uns ja auch kennengelernt, es ist sozusagen noch ein ganz eigener Bereich geworden, also inzwischen halte ich Keynotes zwischen 5.000 bis 10.000 Euro Speaker-Gage, wo du wirklich mit deiner Unternehmensschule von der Industrie über Ärzte bis Schiffswerfen, also ist alles dabei. Aber halt natürlich auch Marketing, Recruiting viel und auch die Filmbranche, also nicht Marktbegleiter, aber ich sag mal Warner Bros. Habe ich geschult, die Ghetto, die ARD, so die Größenordnung, die erachte ich jetzt weniger als Konkurrenz. So dass man da natürlich auch Möglichkeiten hat, nochmal eine Sichtbarkeit zu bekommen und ja, ist schon verrückt, wenn ich überlege, wie lange ich Regie führen muss für solche Gagen. Aber das Schöne ist, dass man eben am Zahn der Zeit bleibt und quasi die Weiterbildung bezahlt bekommt. Ne? Das ist eigentlich so der Hintergrund dazu.
Und hast du das Gefühl, dass es auch angenommen wird, gerade wenn du auch jetzt mit im weitestgehend Branchenkonkurrenten sprichst, die du jetzt vielleicht nicht so unbedingt als Konkurrenz siehst, weil sie natürlich jetzt nicht frei sind, sondern eher staatlich organisiert zum Beispiel. Hast du das Gefühl, die sehen das oder ist es eher noch nicht relevant für die aus deren Sicht?
Also ich glaube, ich habe das Gefühl, weißt du, als Sora rauskam, das ist diese erste Textgenerierung gewesen, wo du geile Videos machen konntest. Ne? Das ist noch nicht öffentlich zugänglich, das stimmt, aber es ist nur eine Frage der Zeit, ne? Weil die haben bewiesen, es geht. Also es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das dann wirklich, ne, Facebook will da im Februar nächsten Jahres was raushauen, also Meta, und das ist schon krass. Und da haben die das gezeigt, ne, zu so einem KI-Panel, und ich bin dort hingegangen, ich habe mir geschworen, ich sag hier gar nichts. Ich bin heute endlich mal Gast, ne? Ich mache über 70 Keynotes pro Jahr, davon sind ungefähr 50 zum Thema KI, und da dachte ich mir so, ich will heute was lernen. Und dann haben dort 2 Juristen lang und breit erzählt, was alles erlaubt ist und immer so. Und da waren auch ein paar von den etablierten großen Studios und so. Und dann wirklich am Ende habe ich wirklich gedacht, oder naja gut, ich habe es gefragt, auch als in der Fragerunde. Ich habe mich hier nicht dran halten können. Ich habe gefragt, was ist los, also wie schafft unsere Branche den Shift weil die Juristen, mit Verlaub, die kommen am Ende nur, wenn wir eine Insolvenzverwaltung brauchen, ne? So, und aber währenddessen Transformation oder wie wir das zum Erfolg bringen, da helfen die uns auch gar nichts, ne? Weil die Deutschen wollen immer wissen, was erlaubt ist. Die Antwort lautet, 99% ist erlaubt, fertig. Also befass dich kurz mit der Materie, frag halt einen Anwalt und danach hör auf, das als Ausrede zu benutzen, um dich nicht weiterzubilden, ne? Weil, weil das ist gerade so Deutschland, ja. So
Datenschutz.
Datenschutz, die Geisel der Menschheit. Naja, oder zumindest der Deutschen, ist absurd. Ja. Also wir werden Afrika, wenn das so weitergeht. Wirklich, also, und das meine ich nicht despezierlich, sondern ich sage einfach nur, Meta und Apple sagen, naja, die KI machen wir jetzt überall, ne? Nur nicht in Europa. So, weil hier offensichtlich zu viele Themen sind. Ich sage auch nicht, wir müssen es machen wie die Amerikaner oder Chinesen, ja. Aber vielleicht gucken wir einfach, was sinnvoll ist und was produktiv steigernd ist. Und naja, solange ich meine Mitarbeiter noch einmal im Jahr nach Hause schicke, weil das Internet so schlecht ist und das in der siebtgrößten Stadt Deutschlands, ist halt ein Schicksal für sich. Ja, aber ich sehe halt trotzdem auch eine Chance. Und die kleinen Unternehmen, da habe ich das Gefühl, also die neuen Firmen, die bauen darauf auf, ne, die nutzen das. Die große Masse unterschätzt so, da bin ich auch sehr dankbar für, ne, sollen die machen, klasse, danke Deutschland, dass wir schneller sein dürfen als die meisten und die ganz Großen, die vernachlässigen das und das sind die, weil die haben, aber die haben am meisten zu verlieren und das ist so ironisch, ne, die leiden da an diesem Kodak-Prinzip, dass sie da auf Echtfilm, wie bei Echtfilm, ne, als diese Umstellung auf Digitalisierung kam, da wollten die es auch nicht wahrhaben, aber es ist, ja, das ist eine Demokratisierung, die dort stattfindet und das ist jetzt als aus mitteldeutscher Sicht wieder was Gutes, aus deutscher Sicht generell, weil man muss sagen, Hollywood wird als erstes fallen, ne? Oder die sind ja auch gerade im Fall, man kann da ja einfach schön zugucken, ne? Wenn selbst ein Joker an der Kasse floppt oder ich bin jetzt gespannt auf Gladiator 2, so, wenn der floppt, dann geht da auch nochmal ein Ruck durch die Branche, also und auch die Streamer und so haben da alle ihre Themen, aber ich sag mal, insgesamt bietet es neue Möglichkeiten und das sehe ich als Unternehmer, weil Fakt ist, die KI kommt, ob du willst oder nicht und die kommt mit dir oder ohne dich, ne? Und da ist nur noch die Frage, machst du es jetzt oder machen es deine Mitbewerbenden?
Und egal in welcher Branche auch, muss man ehrlich sagen,
ja.
Ne? in anderer Ausprägung, in anderer Fasson, aber irgendwie wird's jede Branche betreffen und kaum jemand wird da durchkommen, außer er ist schon 60 und verkauft gerade oder wickelt gerade seine Firma ab. Da wären wir schon mal am Thema, vielleicht noch so als letzter Punkt, den ich ganz spannend finde, auch mal von dir zu hören, da du jetzt Unternehmer in Leipzig bist, ist zwar im Osten, aber da ich ja selber ein bisschen auch dort gelebt habe, weiß ich jetzt nicht.
Ja, komm, wir sind nach der Wende geboren, oder?
Also, genau, sind wir sowieso und es ist nicht der klassische Osten, sondern es ist ja doch sehr, ja,
ja, 40% offen, meiner Mitarbeitenden kommen aus Süd- und Westdeutschland und nur einer aus Leipzig, was, glaube ich, alles über die Stadt sagt. Ja.
Und ja, wie siehst du generell die Chancen jetzt als Unternehmer selbst? Also jetzt bist du natürlich in deiner Branche, in deiner Bubble ein Stück weit auch, wie ich und wie jeder, der irgendwie unternehmerisch tätig ist. Aber wie siehst du denn generell für junge Leute die Chancen? Jetzt will sich jemand selbstständig machen, will unternehmerisch tätig sein. Was würdest du ihm raten? Was ist wichtig, mit was er sich beschäftigt? Und ja, wie siehst du seine oder ihre Zukunft?
Mhm. Also ich würde sagen, die Zeiten sind super geil. Wirklich, weil die Statistiken zeigen, dass die Gründungen in Deutschland sehr gering sind im Vergleich zu anderen Ländern wie der Niederlande zum Beispiel. Und auch, dass die, also wenn man auch guckt, wie viel das prozentual ist und so im Vergleich zu den 90ern zum Beispiel und so, also das ist schon Wahnsinn. Also ich würde sagen, es ist auch cool, ne? Jetzt gibt's ja viele Klischees über Gen Z und ich muss sagen, ich bin nur 4 Jahre weg, deswegen ich feiere die Generation für ihr Bewusstsein. Aber auch hier scheint selbstständig sein jetzt nicht ganz oben zu stehen. Und das ist aber das Geile, ne? Also und die wollen auch alle nicht mehr telefonieren, viele nicht mehr. Was ich witzig finde.
Das ist ein Vorteil, wenn man doch noch telefonieren möchte, ne?
Ich würde sagen, es ergibt schon Sinn im Unternehmertum, ne? Also daher, wenn du sozusagen dann eher eine Ausnahme bist, also azyklisch zu handeln, ist klasse. Daher würde ich schon sagen, dass es eine fantastische Sache ist. Genau, also Punkt. Man muss nur gucken, ist es halt auch ein Business Case und wie du vorhin sagtest, löst es irgendein Problem. Das sind schon relevante Dinge. Und ich glaube auch fest an Teamgründung. Ich habe auch meinen eigenen Podcast, ne, den habe ich mit Nora zusammengestartet. Den hätte ich nicht 5 Jahre durchgezogen mit über 300 Folgen, hier Feuer und Flamme Mindset, wenn du nicht da immer einen Sparringspartner hättest. Also ich glaube mindestens 2 Leute, ne? Ich glaube eher sogar noch an 3 oder 4. Ich meine, wir haben jetzt von unseren 5 Gründern sind noch 4 da sozusagen.
Auch eine lange Zeit, ne? Also über 10 Jahre schon.
Ja, das stimmt. Wobei muss dazu sagen, dass 2 sich nochmal getauscht haben durch eine Fusion. Aber ich glaube einfach an verschiedene Kompetenzen. Und bei uns ist es so, wir haben einen Juristen, wir haben einen Bankkaufmann und einen ITler. Ja, okay. Und dann hier den Abiturienten, ne? Aber mir sagt man nach, dass ich Leute gut zusammenbringe und da vielleicht eine Vision von habe. Und das ist eine krasse Kombi. Also weißt du, mein Bruder ist Elektriker, ne? Damit kompensiere ich das. Der hat ja die viel Glasfaser verlegt und alles. Und das ist eine wilde Kombi für eine Filmfirma. Und das ist aber ganz stark, glaube ich, einfach auch da unternehmerisch zu denken. Und ich glaube, dass es branchenunabhängig ist, einfach nur, weil du ganz alleine, auch wenn du kein krasses Korrektiv hast, dann auch immer mal Fehlentscheidungen machst. Und ich meine, ne, guck dir an, was aus Putin und Co. geworden ist, wenn keiner mehr sagt, was wirklich blöd ist, dann wird das irgendwann absurd. Also Daher, das ist auch meine Angst übrigens, das ist echt verrückt, das ist ein Luxusproblem, aber ich leide zum Beispiel gerade darunter, dass gerade Leute, die bei uns im Praktikum anfangen, wenn die so meine Vita googeln, dass sie da zu viel Respekt kriegen und sagen, oh, Wirtschaftssenator, bla bla bla, aber ich will doch, dass die hier die Wahrheit sagen, ne, das, und zwar die hässliche Wahrheit, wie es besser geht und nicht anonym auf Kununu, so eine Feigling-Aktion, sondern ich will, dass sie währenddessen einfach die Möglichkeiten geben, dass man es besser machen kann, weil ich liebe das, wenn, ne, das Bessere ist das Feind des Guten und da einfach den Spirit aufrechtzuerhalten, das Umfeld zu haben und auch sich mit Optimisten zu umgeben, ich glaube, das ist noch ein ganz großer Punkt. Also wir haben das auch als Einstellungskriterium, wenn jemand schon im Bewerbungsgespräch sagt, er ist Pessimist. Ich kann nur sagen, ich kenne viele erfolgreiche Millionäre und davon ist niemand Pessimist. Ne? Erben zählen nicht, wie gesagt. Aber ja,
das bei ist, denen ist egal, ja. Ja, also ich sehe es genauso, ja. Kritik, professionelles Feedback, ne? Da muss man drüberstehen und Dinge nicht persönlich nehmen, die auch trennen können, ne? Ob es jetzt mit einem Mandanten oder eben Kunden bei euch wäre oder mit Mitarbeitern. Das ist dann außen vor, dass man sich vielleicht privat gut versteht. Das muss man einfach trennen, ne? Und das auch annehmen, umsetzen, weil nur der die Kritik nicht annimmt, ist der Doofe am Ende.
Voll, also man muss ja auch von sich aus trennen, ne? Also weil du kannst ja auch mal eine schlechte Handlung machen, bist deswegen kein schlechter Mensch. Das ist
richtig.
Ja der Witz. Oder einer von 100 Filmen von mir ist schlecht, aber deswegen bin ich, glaube ich, kein schlechter Regisseur.
Auch eine gute Quote.
Genau. Und übrigens, was ich nur noch letzt ergänzen sagen wollte, dass für die Branchen, die jetzt wie wir gerade mit der KI, mit Computer extrem als erstes in der Revolution sind, wir sind aber, glaube ich, nicht die am meisten davon betroffen werden. Also für alle die Unternehmen, die jetzt sagen, naja, hier, ich habe ja auch ein handwerkliches oder ein Industriegewerbe, die kommen als nächstes. Und zwar spätestens 2027, wenn die Roboter kommen. Die haben Augen, die können die anfassen. Bei BMW arbeiten die seit 4 Wochen am Band, also bei Tesla. Und die Chinesen machen das, die Norweger, also das ist gerade der nächste Run, wenn man da so guckt, auch wieder auf YouTube. Wenn man auf YouTube guckt, was gerade alles schon technisch geht. Das sind noch Prototypen, aber die sollen spätestens 2027, mein Tipp ist, die Chinesen vielleicht sogar einen Ticken früher, für 16.000 US-Dollar rauskommen. Das ist ein Kleinwagen. Das heißt, alle Jobs mit Händen in der Industrie werden wegfallen. Es ist nur logisch. Also ich meine, ich habe jetzt das Porsche-Werk in Leipzig besichtigt letzte Woche und habe dort eine Keynote gehalten. Die haben ja schon die KUKA-Roboter, ne? Das war ja schon mal eine Revolution, wo von 700 Leuten aus einer Halle dann nur noch 7 Leute da waren. Aber jetzt das nochmal im nächsten Booster und dann hat der Thermomix der Zukunft Hände, der wird auch bügeln, der wird auch den Müll rausbringen. Das ist nur logisch. Also
ja, diese ja, Tesla-Roboter, die sehen sehr vielversprechend aus, ne? Man muss mal vorsichtig.
Ja, das stimmt. Es war auch ein bisschen Marketing dabei, aber weißt du, wir immer, werden jetzt unsere Lebzeiten mitkriegen und
auf jeden Fall.
Was das dann nochmal gesellschaftlich bedeutet, auch für unser Steuersystem und so, das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen, aber ich glaube, da gibt es wohl ein paar Hürden und da hat Bill Gates auch nette Ideen, einfach zum Beispiel auch Roboter zu versteuern und so. Ich will nur sagen, dass gerade die Old Economy, die gerade denkt, so, ja, KI, das bisschen Computerprogramm mag ja sein, aber die Computer haben bald Hände und dann ist Fasching.
Ja, richtig. Nee, schön, Florian. Ich hätte noch einen kleinen Gedanken dazu, also das Thema studieren, einen tollen Angestellten, vielleicht Corporate Job wahrzunehmen, ist natürlich auch ein Weg, den man nehmen kann, hat viele Vorteile, merke ich ja selber in meinem Alltag, du wahrscheinlich genauso, wo man sich ab und zu dann gerade am Anfang auch fragt, ja, wäre das nicht vielleicht der bessere Weg gewesen, weil eben alles hat Vor- und Nachteile, aber ja, ich möchte selber und ich denke, so wie du bist, genauso auch ein bisschen dazu beitragen, dass Leute, die sich selbstständig machen oder eben ja, schon ein Unternehmen haben, auch weiter gut damit fühlen, ne? Spaß dran haben, wachsen wollen, auch wachsen können. Ne? Die Voraussetzungen in Deutschland, glaube ich, sind gut. Auch wie du selber sagst, könnten manchmal nur ein bisschen einfacher sein. Das Hauptproblem ist eigentlich...
ein bisschen weniger Datenschutz.
Bürokratie,
weniger
genau, alte, Datenschutz.
Genau, ja, und ein bisschen weniger alte Leute, aber... kein Rassismus, ich meine, also Altersrassismus, ich meine nur einfach ein bisschen offener sein, ne? Das hat
offener,
mit Alter,
ja,
nichts
mit dem Alter
zu tun.
Wenig zu tun, genau. Die sind
ja,
einfach
stimmt,
ein bisschen
das
Offenheit
stimmt.
Und das würde ich mir genauso wünschen. Jetzt wirklich ganz zum Schluss, erzähl noch mal kurz was zu eurem Podcast, Thema Mindset. Was sind so Dinge, die ihr da besprecht, du mit Nora, deiner Co-Hostin?
Ja, also das ist ein Mindset-Podcast, der grundsätzlich alle super unterschiedliche Themen hat. Ich glaube, es ist auch kein Podcast, der von 0 bis 100 durchhört, sondern wo man sich die Themen so rauspickt. Mhm. Und da haben wir, weiß ich nicht, vom Thema Gehaltserhöhung, ne, da plaudere ich als Arbeitgeber ganz viel aus. Haben leider meine Mitarbeiter auch schon rausgekriegt.
Hast du die Folge nicht sperren können für alle, die bei euch arbeiten?
Nee, aber das ist ja gut, ja. Also das zum Beispiel, ansonsten Leben mit Leichtigkeit ist einer meistgehörten Folgen. Also so ganz praktische Tipps und eben, ne, ich habe ja nicht studiert, deswegen ist das eher alles aus der Praxis und aus dem Alltag heraus. Und da kann man sich mal durch die Themen durchklicken. Manche haben auch krasse ExpertInnen, die wirklich von Marc Benecke oder ein paar berühmte Schauspieler oder so, die auch was zu erzählen. Hier Boxweltmeister, Olympiasiegerinnen, so das volle Programm. Da kann man auch sehr viel lernen. Also gerade von Leistungssportlern kann man sehr, sehr viel lernen über Unternehmertum, würde ich per se sagen. Und ja, auch an der Stelle auch nochmal den Aufruf, wenn ihr jetzt irgendwie Nachfragen, Kritik oder Anmerkungen habt oder einfach noch mich selber selbstständig machen wollt oder auch als Unternehmer sagt, hier KI-Schulung ist ein Ding oder Filmproduktion, zwinker, zwinker, dann bin ich da auch auf LinkedIn zum Beispiel auch perfekt ansprechbar, weil ich mag den Austausch in alle Richtungen, ne? Also mit 32 muss ich auch anfangen, mich zu verjüngen oder andersrum bin ich ja noch eine Verjüngung gerade, weiß ich nicht, wie für den Bundeswirtschaftssenat oder so. Einfach unter Florian Arndt auf LinkedIn, da bin ich eigentlich
sehr. Wir können gerne auch das dann in die Shownotes packen, ein paar Infos über dich, über euch.
Genau, also keine Hemmung, Florian. Nur weil man Fanatics Filme dreht, heißt nicht, dass man nicht ansprechbar ist. Das muss man in letzter Zeit dazu sagen.
Ja. Da bin ich sicher, das kam halt gut rüber. Ja, bedanke mich sehr, also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch und ja, schön, dass du mit dabei warst.
Voll, ja, vielen Dank und gut Licht, wie man im Film sagt. Ja, ich denke, das lässt sich gut übertragen.
Danke dir, mach's gut.
Ciao.
So, das war die Folge mit Florian Arndt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr jetzt mehr zu ihm und zu seiner Firma erfahren möchtet, dann verlinken wir euch entsprechendes in der Beschreibung. Auch zu Florian als Keynote-Speaker, denn so haben wir uns damals kennengelernt. Er hat eine Keynote gehalten zum Thema KI-Software und welche Anbieter und Dienstleister da eben in welchen Bereichen gerade führend sind. War sehr interessant und sehr spannend, deswegen schaut euch auch mal da seine Website an. Wir verlinken euch eben entsprechendes in der Beschreibung. Und wer jetzt fleißig zuhört, wird wissen, was jetzt kommt. Und zwar, wir haben ein Paper verfasst zum Thema exklusives Wealth Management für Unternehmer und Selbstständige. Wenn ihr es nicht schon getan habt, schaut gerne mal rein. Ist bestimmt für jeden was dabei. Und ja, dann schön, dass ihr mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Euer Berti.